bete nochmal für mich und für die Predigt.
Lieber Herr Jesus, wir sind wenig Leute hier, aber wir haben dich lieb, wir wollen mit dir leben. Dein Wort ist gut und lebendig, ich habe mich vorbereitet und wir bitten dich darum, dass du jetzt uns berührst, dass dein Wort, deine Gedanken, das, was in der Bibel steht, uns erreicht und tröstet und uns stärkt. Amen.
So, meine Lieben, ich lese das sonst immer noch viermal durch und mal alles bunt an. Das habe ich heute nicht jetzt mehr gemacht. Ich hatte eine Predigt im Kopf, die war so der Anstoß für das, was ich uns vorstellen will. Die war von Jürgen Waltersbacher, als wir hier im Kreis gesessen haben. Wisst ihr noch das Thema? Das war? Helmut. Das war 1. Petrusbrief und die Überschrift war, das war auch seine Introfrage, er sagte, ich möchte über Hoffnung sprechen, was fällt euch ein zur Hoffnung? Und unser Bruder Helmut sagte als Hoffnung, noch nicht ganz auf der Höhe, ich hoffe, dass Hannover 96 mal irgendwas mit Hannover da, und dass ich vielleicht im Lotto gewinne, obwohl ich ja nicht Lotto spiele. Und ich dachte, nee, das hoffe ich nicht. Ist beides nicht meins. Ich denke, Helmut hat das auch noch nicht ganz ernst gemeint. Kann ja auch sein, dass er sich dem Thema so genähert hat, indem man ganz unten anfängt mit dem Beitrag und das baut sich dann auf. Aber ich hatte das ein paar Tage lang im Kopf und dachte immer nur, nee, das hoffe ich nicht, aber was hoffe ich denn? So fing das bei mir an. Und dann fiel mir als erstes ein Lied ein, jetzt nicht aus der Bibel, von Arno und Andreas, 50 Jahre alt. Damit fange ich an. Diese Hoffnung. Wir hoffen, dass die Welt nicht morgen in die Luft geht, nur weil noch irgendjemand meint, dass er gewinnt und die Geschosse in den Schächten niemals losgehen, weil man zu spät erkennt, dass ein Computer spinnt. Ist vor 1980. Damals war eine große Angst, weil die Computer erst anfingen, bekannt zu werden. Und man hatte so die Theorie oder die Befürchtung, die ja nicht ganz dumm war, wenn irgendwann einer aus einem Logik-Technik-Fehler auf den Knopf drückt, dann wird das andere Weltsystem, das war Sowjetunion, Westen, Osten, Westen, dann drücken die auch und dann kannst du das nicht mehr rückgängig machen. Das war eine ernsthafte Angst. Wir hoffen, dass die Panzer irgendwann verrosten, dass Soldaten niemals mehr den Ernstfall sehen, dass man die Kinder nicht den Hass und die Gewalt lehrt, boah, da denke ich an Israel und Gaza auf beiden Seiten, sich Menschen nie als Sieger und Besiegte sehen. Jetzt kommt der Satz, den ich im Kopf hatte, da wo die Hoffnung einen Menschen trägt, geht es um mehr als sein privates Christsein. Da steht er auf, geht los, packt an und trägt die Hoffnung weiter in die Welt. Noch eine Strophe, ich verkürze das ganze Lied. Da werden Alte nicht mehr einfach abgeschoben. Kein Sterbebett wird in Maschinenräumen stehen, wo niemand mehr ein Kind zu Tode prügelt und Ehepartner ihren Weg gemeinsam gehen. Wir hoffen nicht ins Blaue. Gott hat uns versprochen, dass es so eine Welt tatsächlich geben kann. Wenn Jesus Christus kommt, dann werden wir sie sehen. Er kommt zu uns und sie fängt heute bei uns an. Den Satz finde ich so gut. Den lese ich nochmal. Wenn Jesus Christus kommt, dann werden wir sie sehen, Zukunft. Er kommt zu uns heute, hier und jetzt. Und sie fängt heute bei uns an. Weil diese Hoffnung unser Leben trägt, geht es um mehr als unser eigenes Christsein. Da stehen wir auf, gehen los und tragen jetzt die Hoffnung weiter in die Welt. Das war das Erste, was mir einfiel. Ja, ich finde das nicht naiv. Das hat was, oder? Und dann fiel mir Martin Luther ein. Ich habe ein bisschen gegoogelt. Einen Moment, ich kann das. Hier gebe ich auch die Hoffnung nicht auf. Da ist er. Oh, warte. Lass mich selber alles machen. Ich habe verschiedene Wege, mich dem Thema zu nähern. Martin Luther, ich will noch das Brett hier haben. Wir kennen alle den Satz von ihm, ne? Mit dem Apfelbaum. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Da steckt für mich Hoffnung drin, weil logisch ist das nicht. Bist du denn doof? Wenn du weißt, dass nächste Woche das Licht ausgeht, dass Gott kommt, die Hölle kommt, was auch immer kommt, dass hier alles, heute denken wir an Atompilz, das war bei Martin Luther kein Thema. Aber die Idee, dass die Welt untergehen kann, ich glaube, das war ein Erlebnis, das hatten die ersten Christen schon, als sie von Nero wie lebendige Fackeln verbrannt wurden. Das war schon die Hölle. Und unsere letzte Hölle, die ich geschichtlich empfinde, war dieser böse, dämonische Adolf Hitler mit all dem, was er gemacht hat. Das war für mich auch ein Weltuntergang und die Welt ging nicht unter. Und Luther hat auch schon so ein Weltuntergang. Und dann sagt er trotzdem, und ich würde aber heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Und man könnte sagen, ist ja nicht so klug. Doch für mich steckt da Hoffnung drin und das ist nicht dumm. Ich habe so Luther Zitate gesucht. Wenn man das googelt, das ist immer interessant. Es gibt so viel, das andere habe ich noch nie gelesen. Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Danach habe ich bei Martin Luther King weitergemacht. Ich habe mein Handy nicht mehr, das wollte ich euch vorlesen. Da habe ich bei Wikipedia gefunden, habe ich auch schon einmal gehört, wie der zu seinem Namen gekommen ist. Sein Vater war Baptistenpastor und war 1900, ich weiß nicht wann, um die 1940, sage ich mal, weiß ich nicht genau, in Deutschland vielleicht zum ersten Mal auf einem weltgroßen Baptistenkongress. Die Baptist Church in den USA sind ja oft Baptisten. Und dann hat er, weil er hier in Germany war, von Martin Luther mehr gehört, von der Theologie, von dem, was er geleistet hat und von Prinzipien. Und dieser Pastor war so beeindruckt davon, dass er nach Hause ging und seinen Sohn, der schon einen Namen hatte, einen neuen Namen gab. Und der hieß dann Martin Luther. Und King ist von dem Pastor King, das ist sein Familienname. So kam es zu dem Namen Martin Luther King. Das hat doch was. Wenn du einen Sohn bist, der so Eltern hat, vielleicht tut sich dann was. Und bei dem Martin Luther King hat sich für mich auch manches getan. Der war ja politisch sehr engagiert und sagte heute hier und jetzt ein bisschen wie der Text, den ich vorgelesen habe, Gerechtigkeit hier, eine bessere Welt hier, das ist doch auch das, was Gott will. Dafür ist er eingestanden. Aber es war nicht alles leicht, überhaupt nicht. Und er sagt, der Glaube gibt uns die Kraft, tapfer zu ertragen, was wir nicht ändern können und Enttäuschungen und Sorgen gelassen auf uns zu nehmen, ohne je die Hoffnung zu verlieren. Glaube ist eine lebendige, verwegene, Der Glaube macht fähig, aus dem Berg der Verzweiflung Steine der Hoffnung zu schlagen. Toll. Gleichzeitig kann man sagen, ist das so? Ist das echt so? Dass der Glaube so eine Hoffnung macht, dass wir hoffen sollen, könnte man sich fragen, müssen wir uns fragen. Aber andererseits, wenn es nicht so wäre, was wäre denn dann, auf was sollten wir denn sonst hoffen, wenn nicht auf Gott, wenn wir nicht auf den hoffen dürften? Dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, man muss ja nicht nur hier diese Figuren nehmen, und hatte ein ähnliches Erlebnis wie du zum Thema Herz. Ich habe mit Hoffnung angefangen. Ich mache das einfach, ERF Bible Server kennt, da tippst nur das Wort ein und dann kommen alle Sachen. Ich habe 50 Verse gelesen, dann habe ich angefangen, die erst mir zu notieren, die mich berührt haben. Dann habe ich mal gescrollt und das hat gar nicht aufgehört. Wenn ich scrolle, habe ich ja so 20 auf einmal, ich habe 15 Mal gescrollt, also das waren 150 bis 200 oder mehr Verse. Ich habe gar nicht bis unten gescrollt. Dann habe ich die alttestamentlichen weggelassen und so weiter. Und nachdem ich 25 aufgeschrieben hatte für euch, habe ich das später noch halbiert. Und das ist ein Teil. Ich war geflasht, wie oft Hoffnung in der Bibel einen Schwerpunkt hat. Ich lese uns vor und kommentiere die aber nicht. Wir kennen die. Gott hatte Abraham versprochen, deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel sein, unzählbar. Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten. So wurde er zum Stammvater vieler Völker. Paulus im Römerbrief, das ist so theologisch, baut er da ganz viel auf, sagt, diese Hoffnung, die er vorstellt, geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Aus der Predigt von dem vor 4 Wochen, gelobt aus dem 1. Petrus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Hoffnung ist also offenbar was ganz Wichtiges im Leben. Und dann fiel mir meine Eltern ein. Meines Erachtens haben die 2 Weltkriege mitgekriegt. Das ist nicht ganz logisch. Die sind beide 1920 geboren, da war der erste zu Ende. Aber es gibt eine Theorie, die ich unheimlich, also wo ich keine Zweifel dran habe, dass außer Psychotherapie, da spricht man über eine transgenerationale oder über eine Traumatisierung, die von den Eltern herrührt und die die Kinder mit in den Knochen haben, obwohl da nie viel drüber gesprochen wurde. Es gibt viele Beispiele, brauche ich nicht weiter ausführen. Und ich glaube, dass wenn Kinder 1920 geboren werden und der Erste Weltkrieg gerade vorbei ist, der ein Weltkrieg war, das war in den Knochen von Vater und Mutter und das, meine Eltern haben auch sowas abgekriegt. Ja, dann kam der Zweite Weltkrieg, den brauche ich nicht vorstellen, da haben wir Bilder zu. Meine Mutter hat mal erzählt, als das vorbei war, das war noch lange für sie nicht nach dem Krieg vorbei, erst 1949, mein Vater war, das habe ich auch oft gedacht, 9 Jahre lang, junges Ehepaar, gerade geheiratet, dann geht er mal schnell in den Krieg nach Russland, kommt einmal zurück und dann ist er 6,5 Jahre wieder Russland, danach Gefangenschaft, Russland. Boah, ey, wenn du das mal so, dann kommen die zurück. Meine Mutter hat gesagt, die haben oft gebetet, Herr, schenk uns bitte 10 Jahre Frieden. Die haben sich nicht getraut mehr zu beten oder zu hoffen. Und das war eine Hoffnung. Das war nicht, das machst du ja sowieso. Schenk uns das bitte, lieber Gott, 10 Jahre Frieden. Verrückterweise haben die miteinander ein Haus gebaut. Ganz logisch ist das nicht. Da müsste man sagen, hör mal, wenn du auf 10 Jahre rechnest, gehst du lieber in eine Mietwohnung für 100 Mark. War ja früher ein anderer Preis, rechnet sich nicht. Also für mich steckt da auch Hoffnung drin, ähnlich wie die Apfelbaumgeschichte. Also ich denke, Sie müssen Hoffnung gehabt haben, eine, die über maximal 10 Jahre Frieden hinausgegangen ist, obwohl das Ihr Gebet war. Und das ist gut. Wo mache ich aus? Ja. Nächstes Jahr in Jerusalem, kennt ihr den Spruch? Dann haben Juden oft zueinander gesagt, wenn die wussten, wir müssen uns trennen. Du flüchtest nach Frankreich, wir bleiben hier oder da gibt es was in der Schweiz oder verschiedene Versuche zu entkommen. Und das war oft ein Abschied, das war ja auch ein Ziel für die Jerusalem. Und das war oft ein Satz, nächstes Jahr in Jerusalem. Das ist manchmal nicht aufgegangen, sehr oft nicht aufgegangen. Und trotzdem, glaube ich, so eine Hoffnung im Herzen tragen, die trägt manchen und trägt manchen durch. Dann habe ich bei Hitler, Krieg und KZ auch was zum Thema gefunden, zu Hoffnung und zu Hoffnungslosigkeit von Viktor Frankl. Der war Neurologe und Psychiater in der Zeit von Sigmund Freud, als die Psychotherapie überhaupt rauskam. Der Mann war in 4 verschiedenen Konzentrationslagern und er war Jude, unter anderem in Auschwitz. Und 1946, ein Jahr danach, hat er schon ein Buch geschrieben mit dem Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ich habe das, wer will, kann sich das gerne leihen. Das ist sehr beeindruckend. Der Mann hat die Logotherapie, das ist eine bestimmte psychotherapeutische Denkrichtung, entwickelt und so nach vorne gebracht, oder die gab es vorher gar nicht. Und da ist so ein Gedanke, dass er sagt, frag nicht immer warum, warum, sondern wozu. Wozu kann mir das helfen, dass ich jetzt bei dem Hintergrund, bei der Hölle, die die erlebt haben, denke ich, boah, das kann aber nur der sagen. Ich fände es frech, wenn ich einem, der sowas erlebt hat, zu sagen, ja, frag dich doch wozu, vielleicht hat es ja einen Sinn, vielleicht ist oh, boah, das würde ich nie machen. Aber sein therapeutischer Ansatz ging in die Richtung, frag in deinem Leben, wozu kann mir das, was ich im Tornister mitgebracht habe, dienen und helfen? Er berichtet, jetzt kommt was eher Kritisches, aber zum Thema Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit. Er berichtet Folgendes in dem Buch. Er sagte, im Januar oder direkt nach Weihnachten, das ist ja eine ähnliche Zeit, da sind nach seiner Beobachtung viele Menschen gestorben. Der sagt, einfach gestorben, innerhalb von nichts, von 2, 3 Tagen. Und sein Bild ist das, seine Erklärung, die er dafür hatte, dass er sagte, er geht davon aus, dass ganz viele eben schon im Frühjahr, im Sommer oder irgendwann dachten, Weihnachten bin ich zu Hause. Doch, wir schaffen das, Weihnachten sind wir zu Hause. Dies Jahr Weihnachten feiern wir mit Opa und Oma und Tante Trude und Onkel Eduard. Und dann kommt scheiß Weihnachten oder schönes Weihnachten, aber keiner ist zu Hause. Oder das neue Jahr ist ja ein ähnliches Ding. Und dann sind die Menschen einfach gestorben, weil die Kraft weg war. Noch eine Geschichte, die ist das gleiche in Grün. Er hatte einen Mithäftling, der sowas wie ein Traum oder ein Bild oder für sich ein festes Wissen hatte in 1905, dass für 45, dass er sagte, im März 45, dann und dann ist er zu Hause. Und der Viktor Frankl hat das genutzt und hat versucht, das aufzuweichen, sagt, das freue ich mich, das ist gut, aber vielleicht ist es ja auch ein, aber der Mann war festgelegt darauf. Der Viktor Frankl sagt, der Monat war um, 2 Tage später ist er einfach gestorben. Im Mai war dann Schluss. Ja. Der Frankl selbst hat ein, ich rede über Hoffnung, ich hole halt ein bisschen aus, hat ein Bild gehabt, vielleicht hat ihm das geholfen. Der hat damals im KZ schon ein Bild gehabt, dass er in einem Hörsaal ist und als vortragender Psychiater und Neurologe einen Vortrag darüber hält, wie das war und welche Mechanismen geholfen haben, etwas durchzustehen. Also schon so ein Bild, jetzt bin ich in der Hölle, aber ich habe schon ein Bild, dass ich woanders stehe und das überlebt habe und erkläre. Hoffnung haben oder keine Hoffnung haben, das ist ein großer Unterschied. Vielleicht kennen wir ja auch Berichte von Krebspatienten oder Krebsverläufen und anderen schweren Erkrankungen. Und viele Mediziner wissen, dass Hoffnung immer ein ganz wichtiger Aspekt bei der Genesung ist. Letztes Beispiel, dann kommen wir der Bibelstellen. Ich habe einen Film gesehen von einem Schiffsunglück irgendwo bei England. Die sind, ich glaube, alle, so ziemlich alle, ertrunken und das Schiff ist gesunken. Und ein Mann kam lebendig an Land. Der ist mehrere Stunden geschwommen, wenn ich das richtig erinnere, 3 bis 4 Stunden geschwommen. Was wenig logisch war, weil es ein schweinekaltes Wasser war. Die Jahreszeit habe ich vergessen. Aber schon das war nicht normal, überhaupt nicht. Man stirbt bei Eiswasser meistens im Bereich von 20 Minuten, dann geht das nicht mehr. Ja, und das ging, er ist angekommen. Eigentlich war es nicht möglich bei den Temperaturen. Und daraufhin, nachdem man sich gefreut hat, hat man den medizinisch untersucht, um das zu begreifen, Herz, Kreislauf, Blutdruck, ich weiß nicht was alles, mit dem Ergebnis, dass alles ganz normal war. Ein ganz normaler, erwachsener Mann. Und der Mann hatte ein Bild vor Augen. Ich habe das im Detail vergessen, deswegen denke ich mir jetzt keins aus. Das hat ihn am Leben gehalten, denke ich. Ein hoffnungsvolles Bild. Und das macht manchmal einen Unterschied. Einen Unterschied, der Qualität hat. Jetzt nochmal in die Bibel, Hebräerbrief. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns am Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Und die Luther-Übersetzung ist diese hier. Wir kennen den Hebräerbrief vielleicht zu Vers 1, dem oberen. Ich bin so mit Luther groß geworden, deswegen muss ich das nochmal. Er sagt ja, Luther, darum, weil wir eine solche Wolke von Zeugen, hier ist die Übersetzung, eine große Schar von Zeugen bei Neuer Genfer und Luther, das ist für mich so im Ohr, weil wir mit einer Wolke von Zeugen umgeben sind, das finde ich so schön. Und so sagt auch Luther zu Vers 2, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir wissen, dass im Hebräerbrief, man weiß nicht, wer den geschrieben hat, die extremste Verfolgung war. Ein paar Stichworte aus Kapitel 11, nur die Worte. Der Schreiber sagt, viele sind gemartert worden, da war Spott, Geißelung, Fesseln, Gefängnisse sind gesteinigt worden, zersägt worden. Wenn ich mir das, ich muss das nur lesen, gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet. Also in Zeiten von extremster Verfolgung, davon sind die umgeben, ja, einerseits. Und der sagt, sind wir nicht von einer Wolke von Zeugen und Vorbildern und Mitgeschwistern umgeben? Wo gucke ich hin? Wo ist mein Blick? Das macht einen Unterschied. Ich gehe noch einmal zurück in die NS-Zeit zu Dietrich Bonhoeffer. Wir kennen den Vers. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das schreibt der Theologe und der Gefangene Bonhoeffer. Daran hält er sich fest, das ist ein Bild, das er sich selbst vor Augen führt. Ein Bild seines Glaubens und seines Vertrauens auf Gott. Und das ist ja in einer Zeit, in einem Kontext, die teuflisch ist, finster, gewalttätig, zerstörend, mordend. Auch ideologisch mit Herrenmenschen, wenn ich so Worte höre, Herrenmenschen, wir sind die Rasse. Und andere sind Untermenschen. Und es gibt unwertes Leben, das einer behindert war. Was kann man nicht leben? Bringen wir einfach um. Und so weiter. Und die Juden sowieso, die darf man alles enteignen, verjagen, erschlagen, misshandeln, alles. Und nicht nur alles, sondern alle. Alle, alle. Und Homosexuelle, Roma, Sintis, damals Zigeuner genannt, alle, alle. Wir sind das Auserwählte, ich bin noch mal bei der Ideologie, wir sind das auserwählte Volk mit der göttlichen Vorhersehung, mit tausendjährigem Reich. Das ist ein Bild aus der Bibel, wenn Jesus kommt und sagt, da kommt ein Friedensreich. Das sagt dieses Arschloch Hitler und sagt, das tausendjährige Reich kommt mit uns. Bah! Ich frage mich, geht es noch schlimmer, geht es noch finsterer oder böser? Wohl kaum. Und da sagt Bonhoeffer das. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Spinnt der Bonhoeffer? Ist der ein bisschen naiv? Der Mann, theologisch ist er hochintelligent. Von dem, was ich gelesen habe. Ich bin beeindruckt von dem, was er da geschrieben hat. Und ich glaube, er wusste ziemlich sicher, was auf ihn zukam. Sein Tod war noch schlimmer, als wir uns das vorstellen. Ich würde es nicht nachlesen, kann man aber bei Wikipedia, der ist erhängt worden. Aber nochmal sehr sadistisch obendrein. Meine Frau hat an der Stelle, die Anne, als ich das zwischendurch unterhalten war und sie schreibt ein paar Tage an so einer Predigt, da hat sie was gesagt und habe gesagt, sag das nochmal und habe ich mir den Satz aufgeschrieben. Anne sagte, Hoffnung ist für mich in erster Linie dass ich in Gottes Hand bin. Auch bei allem Leid, egal wie der Alltag aussieht, bleibt die Hoffnung, dass ich in Gottes Hand bin. In Zeiten finsterster Verfolgung, das erinnert mich auch an Stephanus, Verhör, Verhandlung vor dem Hohen Rat. Da braucht ihr nicht reingucken, vielleicht nur die dicken Stellen. Ihr kennt den Text. Es ist eine ganz lange, beeindruckende Rede oder Predigt oder Erklärung, die er hält. Und die Leute knirschen mit den Zähnen und werden sauer auf ihn. Und dann Schluss dieser Predigt, die einen berührt, wenn man sagt, er dann, ich sehe den Himmel offen. Der ist gerade dabei, um sein Leben zu reden. Und er ist bei Jesus. Während dieser Verteidigungsrede sagt, ich sehe den Himmel offen und den Menschen Sohn, also Jesus, zu Rechten Gottes stehen. Und die schreien, halten sich die Ohren zu und wollen das nicht und steinigen ihn. Ich bin beeindruckt auch, dass er in seinem Sterben dann sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf und rechne ihn diese Sünde nicht zu. Das bei seiner Steinigung. Er betet für die, die ihn da bestialisch ermorden. Rechne ihn das nicht an. Beim Thema Hoffnung geht es nicht nur um den Tod mit Angst oder mit Gewissheit oder manchmal mit beidem. Bonhoeffer schreibt auch ein Gedicht, wo beides drin vorkommt. Wo er sagt, manche sagen, ich komme aus der Zelle wie ein Gutsherr, aber innen drin bin ich so am Flattern. Ach Gott, ich bin beides, aber ich bin dein. Also es geht nicht nur um Tod als Märtyrer oder den normalen Tod, es geht viel mehr und zuerst mal um unser Leben im Hier und Jetzt. Im Urlaub haben wir eine neue Reihe gehört, Hoffnungsmenschen hieß die. Da werden ganz viele Menschen vorgestellt in Interviews. Sehr zu empfehlen, wenn man Zeit hat. Das sind lange Gespräche. Und das Intro dazu gefiel mir, das ist immer das Gleiche, kommt eine Melodie und dann heißt es, herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel und dem Herzen die Welt verändern. Die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. So, ich hab mir das nochmal angehört und dann aufgeschrieben. Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Also Hoffnung im Hier und Jetzt, weil ich auf Gott hoffe. Wir kennen das Lied von Dieter Falk, O du fröhliche, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christus geboren, freue dich. Ihr kennt die Entstehungsgeschichte, ich mache das nochmal kurz. Aber nur nochmal ein Satz, den ich aus Wikipedia, nur den Satz, wenn du den hörst. Nachdem Johannes Daniel Falk, der hat das Lied geschrieben, nachdem er 4 seiner 10 Kinder durch eine Typhusseuche verloren hatte, gründete er in Weimar das Rettungshaus für verwahrloste Kinder. Und den hat er das Lied geschrieben und hat gesagt, die sollen ein fröhliches, gutes Weihnachten haben, weil Gott auf die Welt kommt. Ey, da ist Hoffnung drin. Ja, und dann hat er einen sozialdiakonischen Förderverein gegründet mit dem Namen, ist ja lange her, 200 Jahre, Gesellschaft der Freunde in der Not mit TH geschrieben. Und da gibt es eine Liste von Liedern, wo er schreibt, die soll jeder Zögling der Sonntagsschule auswendig wissen und singen können. Finde ich schön. Hat was. Und dann fiel mir ein, ich bin bei dem Thema heute. Ich habe keine Predigt zu einem Text, sondern mehr zum Thema. Ihr merkt das, sonst mache ich ja immer einen Text. Fiel mir Uwe Schäfer ein, die Arbeit mit Kindern, die aus der Prostitution befreit werden. In Nepal verschwinden in diesem kleinen Land jährlich 15.000 Kinder, 15.000 jedes Jahr, ganz sicher entführt oder in irgendeiner Form. So. Oder manche, wenn die vielleicht älter sind, auch mit falschen Versprechungen gelockt. Und es gibt ein Projekt, das hänge ich gleich da hinten hin, das ist so beeindruckend. Also die sind verschleppt, da ist man ziemlich sicher in Richtung China. Vielleicht Indien, aber China hat eine Logik. Es gab ja jahrelang die Politik der Ein-Kind-Familie, Und man hat lieber einen Sohn als eine Tochter. Und es ist medizinisch in China, die sind auch nicht dumm, ziemlich einfach schon im Mutterleib zu wissen, oh, es wird ein Mädchen. Und dann schmeißt es in den Müll und bringst es um, bevor es da ist. Und hast du, wenn du nur ein Kind hast, einen Jungen. Deswegen gibt es ein ganz hohen, ganz viele Frauen fehlen. Das ist ein Hintergrund, den ich schon mal gehört habe, den Uwe Schäfer auch kurz so vorgestellt hat. Ja, grausam. So, ich habe einen Film, jetzt muss ich hier, jetzt habe ich es. Ich konnte mich nicht nochmal vorbereiten. Es ist ein Projekt, Maiti Nepal. Das Hauptziel von diesem Projekt ist, dass Menschenhandel von Mädchen und Frauen zur Zwangsprostitution verhindert werden soll. Und diese Gruppe, die betreiben eine Kontrollstation, Checkpoints genannt, an den wichtigen Grenzpunkten zu China, aber ebenfalls zu Indien, da immer an den Ausgangsstraßen des Kathmandu-Tals, also hoher Berg, und da geht es zum Nachbarland und da gibt es Grenzkontrollen. Und den Film haben wir zusammen gesehen, Anne und ich. Schlussstrich finanziert eine Kontrollstation, es gibt also einige, 6 Mitarbeiterinnen, selbst von Maiti Nepal gerettet, die hatten das gleiche Schicksal, arbeiten da jetzt und sie überprüfen in 2 Schichten von morgens 6 bis abends 8, Tag für Tag, hunderte von Autos und Bussen, die haben irgendein Papier und eine Erlaubnis, dass sie das machen dürfen, da steht eine Polizei daneben. Wenn ihr das siehst, bist du schon beeindruckt. Ich habe geweint beim Zugucken. Und die suchen nach vermisst gemeldeten Mädchen und verdächtigen Reisekonstellationen. Alter Mann mit 2 Kindern, Mädchen, dann weißt du schon Bescheid. Ne? Und ihre eigene Erfahrung und intensives Training lassen diese Frauen mit geübtem Blick erkennen, wo Mädchen vielleicht gerade Opfer von Menschenhandel werden. Die haben inzwischen nicht diese eine Station, es gibt ja wohl eine Reihe, und eine wird von Schlussstrich finanziert. Einfach diese 6 Leute, damit die haben schon 42.000 Mädchen da rausgeholt. Da denke ich, boah, lieber Gott, das finde ich toll. Ja, hänge ich hinten auf, können wir uns mal 4 Wochen kurz durchlesen. Und dann habe ich ein anderes Projekt gelesen, kennt keiner, das ist um eine Frau, die wird auch finanziert. Diese eine Frau kümmert sich um 3 verlassene Kinder mit Behinderung. Behinderung, vielleicht geistig oder körperlich zurückgeblieben oder beides. Denen wird ein Zuhause gegeben, Unterkunft, schulische Förderung. Toll. Man kann auch sagen, naja, nur 3, ja und? Aber wie hieß der Satz? Wer eines dieser Geringsten aufnimmt, der nimmt mich auf. Hat er doch gesagt, oder?
Ja.
Wer war das nochmal?
Jesus.
Unser Herr Jesus. Das unterstützen die da bei Schlussstrich. Habt ihr noch Energie? Soll ich aufhören? Geht noch? Noch fit? Okay. Noch ein Lied von Arno und Andreas, haben wir vor vielen Jahren gesungen. Kopf und Herz sind wie ein Beet, gute Saat wird ausgesät. Wenn ihr zuhört und versteht, wo euch Gottes Wort erreicht, gibt dem kleinen Senfkorn Raum, wir kennen das Bild, und es wächst ein großer Baum. Wenn wir Gottes Wort vertrauen, wird man Früchte wachsen sehen. Liebevoll, geduldig sein, gern des anderen Schuld verzeihen, sich noch wie ein Kind zu freuen, das lässt Gott in uns entstehen. Eine Frucht ist Freundlichkeit, man kann zuhören und hat Zeit. Es erübrigt manchen Streit, wenn der Friede bei uns blüht. Wachstum ist aus Gottes Sicht auch die Freiheit zum Verzicht, dass man hält, was man verspricht, weil die Liebe uns bestimmt. Kopf und Herz sind wie ein Beet. Wenn der Gärtner vor euch steht, dreht ihr euch nur um und seht, dass es Jesus Christus ist. Wir wissen, woher das Bild ist. Das finde ich auch so toll. Maria war das, ne? Maria Magdalena hast du ihn und die denkt, er ist der Gärtner und Jesus ist es. Das ist so, wenn der Gärtner vor euch steht, ach ja, wo ist Jesus, ist weit weg. Wenn der Gärtner vor euch steht, dreht ihr euch nur um und seht, dass es Jesus Christus ist. Das ist für mich auch ein Lied, ein Text in Richtung Hoffnung. wieso jetzt in Richtung Hoffnung, könnte man sagen, sind ja nur lauter gute Sachen. Ja, weil es hier um Christsein und Alltag geht. Mit denen man eben zusammen ist, in der Familie, Nachbarn, Freunde, Fremde. Hier, wenn einer so Musik macht, dass ich nicht denke, ich ärgere mich, sondern hallo, guten Tag. Oder sowas, ja bitte, da fängt es an. Ich habe noch eine Anekdote, ich habe ja hier schon ausgemacht, zum Thema Christsein. Als Kind habe ich einmal im Monat, ich weiß nicht, ich war halt ein Junge, ne, von 8, ich konnte mit 6, mit 5 im Kindergarten konnte ich schon Fahrrad fahren und irgendwann hat meine Mutter mir den Job gegeben, Wilfried, dann habe ich so ein kleines Büchlein gehabt, so in DIN A Mini-Kleider standen die Namen drauf, Frau Kischel, Frau Herr Bohn und so weiter. In Duisburg, ich wusste, wo die alle wohnen, etwa 20 Leute, bin einmal im Monat vorbeigefahren, habe gesagt, guten Tag, ich wollte das Geld fürs Patenkind holen. Ja, Junge, komm mal rein. Habe ich die Marke gekriegt, meistens haben die eine Marke gegeben. Und Herr Bohn, der war der Einzige, das weiß ich heute noch, der hat 5 Mark gegeben. Und der hat mir manchmal 20 Pfennig gegeben. Es war aber unüblich, dass ich da in der, da war ich immer, oh, Herr Bohn, oh, komm mal rein. 5 Mark. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist, ein bisschen, aber als Erwachsener habe ich es erst kapiert. Bei uns in Duisburg fing eine Arbeit an, von einem Pastor gegründet, Kindernothilfe ist heute riesengroß. Und die haben in Indien angefangen und damals war das für 30 Mark kannst du einem Jugendlichen, wem auch immer, einem Kind helfen, dass es überlebt, im Kinderheim ist, eine Ausbildung kriegt und so weiter. Wir kennen das. Ich bin mir sicher, ich weiß es, dass meine Eltern sowieso schon ein Paten, das hieß dann immer ein Patenkind hatten, weil das wurde dann öfter vor, so einmal im Jahr, dann haben die immer schreiben müssen, liebe Eltern in Deutschland und dann, das wurde ins Englische übersetzt oder wie auch immer. Und dann haben wir das gehört und wir hatten so ein kleines Bild irgendwo im Flur hängen, da wussten wir, das ist unser Patenkind. So, meine Mutter hatte die Idee, wenn ich im Mütterkreis und in der Siedlung und, die Nachbarn frage, können Sie nicht auch eine Mark dazu geben? Eine Mark? Ja, eine Mark kann ich gerne machen. Das macht die, um noch ein Patenkind zu kriegen. Und der Wilfried fährt zu 20 oder 30 und wenn, ich glaube, wenn 10 Mark gefehlt haben, wusste ich, wer die dazugelegt hat. Das ist, das finde ich so Hoffnung und Christsein im Alltag. Ja, hat mich sehr berührt im Nachhinein. Heute erst, heute mehr als früher. So, jetzt wird es nochmal Zeit, Worte aus der Bibel anzugucken. Ich lese nur vor. Ach, das wollte ich, da wollte ich euch vorhin zeigen. Jetzt habt ihr das gesehen, das Lied, ne? Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten. Das, so baut Paulus das im Römerbrief auf. Das, man muss das halt weiterlesen. Also zunächst können wir nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns. Wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Jetzt kommt das Gleiche wieder. Luther, ich kann nicht anders. Ich muss an der Stelle Luther. Es ist aber der Glaube, ich finde die, ich das einfach. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das Schöne, das muss man auch gelesen haben. So, gepriesen 9a. Es geht noch weiter. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten uns ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Durch ihn, durch Jesus, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Die ganzen Bibelverse sind eigentlich zu viel, aber egal. Zwei Gedanken habe ich noch, dann jetzt bin ich in der Schlusskurve. Hoffnung auf die Ewigkeit war da zum Teil drin. Und es gibt ja Kritiker, die sagen, naja, komm, das ist aber auch ein Vertrösten auf den Himmel, oder? Ja, ist das nicht, also das wäre die erste Frage, ist das nicht nur ein Vertrösten? Und die zweite Frage, gibt es vielleicht falsche Hoffnungen? Oder wie gehen richtige Hoffnungen? Zum ersten, Hoffnung auf die Ewigkeit, auf den Himmel. Denn gibt es das schließlich hier nicht auf Erden. Stimmt das? Ja, es gibt keinen Himmel auf der Erde, das stimmt. Einerseits ja und nein und hauptsächlich nein. Nicht nur was für den Himmel, sondern auch für das Hier und Jetzt. So verstehe ich Hoffnung. Jesus spricht ja oft vom Himmelreich oder vom Reich Gottes. Es gibt viele Gleichnisse, die mit diesem Intro-Satz anfangen, das Himmelreich gleicht, mit diesen Worten. Und er meint meines Erachtens unüberlesbar in der Regel beides. Er meint die Ewigkeit und dass das Himmelreich im Himmel an vielen Stellen, aber auch das im Hier und Jetzt. In der Jahreslosung haben wir das ja auch gehört. Siehe, ich mache alles neu, ein Bild aus der Offenbarung für die Zukunft, für unser Leben nach diesem Leben. Und Jesus meint das Leben hier in unserer Welt, in unserem Alltag. Deswegen lesen wir neben der Orientierung für die Ewigkeit zum Beispiel, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Und Luther, siehe, es ist alles neu geworden. Man hat es ein bisschen, wahrscheinlich geht das in die Richtung, Neues ist geworden. Egal, aber Luther betont hier handfest, wie anders das ist und dass jetzt, seit er Christus und die Gnade begriffen hat, wirklich alles neu geworden ist. Jesus sagt oft, das Himmelreich ist nahe, es ist schon unter euch. Und damit meint er x-mal das Leben heute für dich und mich, zwischen dir und mir und uns und all denen, mit denen wir zu tun haben. Diese Bilder, das Himmelreich ist wie ein Schatz, wie eine Münze, ein Senfkorn, ein Licht, ein Weg, die haben immer wieder mit unserem Leben allein das mit dem Senfkorn. Da sagt er ja, das fängt klein an und es entwickelt sich, das hat mit hier und jetzt zu tun. Ich habe ewiges Leben bekommen, ist ein Bekenntnis von dem, was ich jetzt schon begriffen habe. Wenn ich sage, ich habe ewiges Leben, rede ich ja über jetzt. Was ist denn der Glaube? Was ist denn das Wichtige? Ich habe ewiges Leben. Das ist doch meine Erfahrung nach meiner Bekehrung gewesen für jetzt. Das habe ich begriffen. Mit einer neuen Sicht auf Lebensthemen aus dem Hier und Jetzt und Dinge, die ich früher so nicht gesehen habe. Im Hier und Jetzt mit Hoffnung in verzweifelten Situationen und inneren Antworten, die mich trösten und durchtragen wollen. Also Hoffnung in Richtung Ewigkeit und auch im Hier und Jetzt. Und die letzte Frage: Gibt es eine falsche Hoffnung oder wie gehen richtige Hoffnungen? Ich glaube, es gibt falsche Hoffnungen, wenn die sich nicht erfüllen. Das mit dem Lottogewinn und Hannover 96 erwähne ich nur ein letztes Mal. Das war ja auch von Herrn Bund nicht ernst gemeint. Es gibt falsche Hoffnungen. Aber wenn wir das zusammentragen würden, wir als Freunde und Geschwister, was habe ich schon mal gehofft, du und ich, ganz konkret in unserem Leben und es trat nicht ein. Es wurde doch enttäuscht oder sogar bitter enttäuscht. Oder es ist gar nicht so geworden, wie ich es überhaupt nicht erhofft habe. Ich glaube, dass wir, wenn wir ehrlich sind, eine Reihe von Themen und Erlebnissen haben, die uns einfallen. Krankheit, Scheidung, Trennung, Streit, der nie mehr gut geworden ist. Ich vom Tod meines Sohnes, ist ja klar, aber mir wird noch eine Menge mehr in den Sinn kommen. Es gibt Hoffnungen, die sich nicht erfüllen. Und auch oder nur, weil ich glaube und fest daran glaube, erfüllt sich das trotzdem nicht alles so, wie ich es mir wünsche. Obwohl ich ja auch für ganz vieles lange und oft dafür gebetet habe. Das ist meine Lebenserfahrung. Habe ich einfach so aufgeschrieben. Wer sagt, das finde ich jetzt doof, dann ist das nur mein Satz. Das ist meine Lebenserfahrung. Und auf vieles habe ich keine Antwort, auch als Christ. Da könnte ich nur mit Weinen und dem Schmerz, den ich beim anderen sehe oder höre, das aushalten oder den anderen, wenn ich es nicht bin, ein wenig mittragen und nicht alleine lassen. Ich möchte, mein letztes Blatt, die Frage zu den falschen Hoffnungen mit einem Erlebnis schließen, das Uwe Schäfer erzählt hat, leider nur sehr kurz. Vielleicht treffe ich den im Dezember, da ist er in Flensburg, ist ein bisschen weit von hier, aber da wohnt ein Freund und da will ich hinfahren. Und ich, dann, wenn ich mit ihm Kaffee trinken könnte, würde ich ihn gern danach fragen. Er hat ja viel gearbeitet in Afrika jahrelang mit dem Bonke zusammen, da war er noch ein junger Mann, dann hat er 2 oder 3 Gemeinden in 20, 25 Jahren Gemeindearbeit sehr erfolgreich gehabt und aufgebaut. Und so weiter. Und irgendwann ging die Luft weg. Und zwar richtig ein Zusammenbruch. Und er sagte, er hatte einen Burnout, den was er nie kannte. Wir kennen das alle, brauchen nicht weiter. Wenn es Menschen richtig erwischt, sitzen die oft nur noch in der Ecke und sind nicht mehr das, was sie früher mal waren. Und das kommt nie mehr zurück. Und es hatten ihm Mediziner und andere Leute, Krankenkasse, wie auch immer, empfohlen, darüber nachzudenken, sich früh berenten zu lassen, unter knapp 50 Jahre. Und er sagte, und dann habe ich gedacht, was steht in der Bibel? Gott, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Was dein Herz wünscht. Ich möchte ein Segelboot. Er hat schon mal in einer anderen Predigt. Irgendwie hat er vielleicht so eine Macke mit Segelboot. Ich möchte ein Segelboot. Und er sagt selber, und was ist draus geworden? Die Arbeit mit Kindern, die aus der Prostitution rausgeholt werden. Der Prozess interessiert mich. Lieber Uwe, du wolltest ein Boot. Vielleicht war das, ich gehe mit Gott in Kontakt. Ich glaube, der ganze Satz heißt, habe deine Lust am Herrn. Stimmt das? Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Da ist irgendwas passiert. Und auf einmal habe ich eine andere Hoffnung und eine andere Orientierung. Und er sagt dann ganz kurz, ich bin froh, dass es kein Segelboot geworden ist. Der letzte Text. Schon Schluss? Ah ja. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die Liebe ist die größte unter ihnen. Soweit.